Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Am Muttertag mit einer Frau, die nicht nur selbst dreifache Mutter ist, sondern auch eines der bekanntesten Gesichter der Gründerszene in Deutschland, die Digitalunternehmerin Verena Pauster. Vom Handelsblatt wurde sie im letzten Jahr zur Vordenkerin des Jahres gewählt, vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt. Und sie will vor allem dem eins uns allen Lust auf Zukunft machen. Herzlich willkommen, Verena Pauster. Hallo.
Vielen Dank. Hallo.
Sie sind mir gerade zugeschaltet. Hinter Ihnen sieht es ein bisschen aus wie im Keller. Woran liegt das?
Es ist auch ein Keller. Es ist ein Keller im Berliner Umspannwerk, wo ich im Anschluss gleich hier oben auf die Bühne muss. Und da das zum ersten Mal wieder so zwei Auftritte waren, die ich hintereinander koordinieren musste, habe ich gedacht, dann setze ich mich doch mal in den Keller.
Was ist es für ein Auftritt, den Sie gleich haben?
Da geht es um eine neue Rechtsform, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Die hat hohe Wellen geschlagen. Da haben sich inzwischen 600 Familienunternehmer dahinter gestellt und gesagt, sie fordern eine Gesellschaftsform, mit der man eigentlich auch als Gründer Familienunternehmer von Anfang an sein kann, weil man eben von Anfang an zeigt, wir meinen das hier langfristig, die Gesellschaft ist nicht verkäuflich. Man kann aber die Anteile nicht nur an eigene Nachfahren, sondern auch an Mitarbeiter weitergeben. Da ist nachher hier großes Tamtam, also von Armin Laschet über Friedrich Merz, Olaf Scholz, Christian Lindner kommen gleich alle. Und da darf ich dann sozusagen auch noch meinen Senf dazugeben.
Also toll, dass Sie sich vorher noch Zeit für uns genommen haben. Wir haben die Sendung aufgezeichnet, weil wir Sie nicht an Muttertag stören wollten. Sie haben drei Kinder, außerdem noch ein Stiefsohn. Ist Muttertag für Sie was, was irgendeine Bedeutung hat? Oder finden Sie das als Frau, die so für ein modernes, digitales Zeitalter steht, dass es altmodischer Kram ist?
Nein, gar nicht. Also Muttertag finde ich ganz einen wichtigen und tollen Tag und versuche immer nicht schon 5 Tage vorher zu sagen, na Kinder, habt ihr denn auch schon was für mich besorgt, was ich am liebsten tun würde? Nee, ich habe den Muttertag mit meiner eigenen Mutter einfach so immer so schön in Erinnerung und schenke ihr auch weiterhin was zum Muttertag, auch meiner Schwiegermutter, weil ich schon finde, digitale Welt hin oder her, Mütter leisten einfach einen Wahnsinnsjob und haben immer so diese Parallelstränge im Kopf laufen, wer ist gerade wo, geht's allen gut, während sie dann aber auch ihren Job machen und andere Dinge machen, und ich finde, da kann man mal einen Tag im Jahr Danke sagen.
Apropos Job machen parallel. Sie haben im letzten Jahr, als die Schulen dicht gemacht haben, nicht nur eine Homeschooling-Website ins Leben gerufen, die 100.000-fach aufgerufen wurden, vielen Eltern und Schülern geholfen hat. Sie haben auch einen Schulhackathon gemacht, eine Art Brainstorming mit mehr als 6.000 Teilnehmern, wie es weitergehen soll mit der Schule. Sie haben noch ein Buch geschrieben, Das neue Land, das zum Bestseller wurde. Das Ganze mit 4 Kindern, wie schafft man sowas?
Also wenn man da immer dann so, wenn Sie das so aufzählen, denke ich auch immer so, also dass ich jetzt nicht schon völlig verrückt bin, ist ja ein Wunder. Aber während ich es mache, ist es immer mit so viel Energie und Leidenschaft, dass ich das Gefühl fast habe, das gibt mir dann Energie. Also als ich zum Beispiel letztes Jahr die Idee zu Wir für Schule hatte und plötzlich Tausende von Menschen in den sozialen Medien gesagt haben, wir machen da mit. Da wächst man dann irgendwie über sich hinaus. Oder auch beim neuen Land, als ich so meinen Schreibfluss gefunden hatte und wusste, was ich eigentlich sagen will, da hat mich das fast so euphorisiert. Hinterher bin ich dann immer platt. Also das heißt, ich habe dann im Mitte Dezember bis Ende Januar diesen Jahres einfach mal Pause gemacht und gesagt, jetzt mache ich mal alles aus und schlafe Mittag, lese Bücher, gucke Serien, mache ein bisschen Homeschooling natürlich weiterhin, aber mache einfach mal Pause. Also ich glaube, ich kann immer sprinten und dann brauche ich eine Pause.
Dass Sie trotzdem weniger Zeit mit Ihren Kindern verbringen können als Unternehmerin, wenn Sie so viele Projekte haben, und Ihr Mann ist auch Unternehmer, der wird wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit haben, ist klar. Wie haben Sie sich da organisiert?
Also zum einen haben wir beide für uns klar, dass Qualität zählt und nicht Quantität. Natürlich darf Quantität nicht so niedrig sein, dass Qualität nicht mehr möglich ist, aber wenn wir da sind, sind wir da. Und dann haben wir tolle Familienrituale, jeden Abend zusammen essen, jeder erzählt reihum von seinem Tag, was war gut, was war schlecht, welche Frage hat er an die anderen. Am Wochenende ist es für uns komplett Familienzeit. So, das heißt, wenn wir arbeiten, haben wir eine Nanny, die haben wir seit 9 Jahren und die, ehrlich gesagt, kann das 5-mal besser als ich. Also ich denke immer so, Gott sei Dank müssen meine Kinder mich nicht den ganzen Tag ertragen. Und die hält mir den Rücken frei, hält meinem Mann den Rücken frei. Und wenn wir nach Hause kommen, übernehmen wir. Und dieses Modell funktioniert seit 9 Jahren so. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich gucke nicht so sehr, was andere sagen, sondern ich gucke auf meine Kinder, ob es denen gut geht. Und wenn es denen nicht gut geht, muss ich bremsen und es anders machen. Aber wenn es denen gut geht, dann ist das einfach vielleicht ein anderes Modell als woanders, aber dann funktioniert das für uns.
Und Sie haben ja mal gesagt, jede Frau hat sowieso ihren eigenen Kritiker.
Also egal, wie man es macht, macht man es falsch. Bleibt man ganz zu Hause, sagen die Menschen hinter vorgehaltener Hand, wieso hast du denn dann überhaupt studiert? Gehst du den ganzen Tag arbeiten, sagt jemand, die scheint ja ihre Kinder nicht so toll zu finden. Machst du Teilzeit, sagt man, die wird ja irgendwie weder dem Job noch den Kindern gerecht. Also wie man es macht, macht man es falsch, dann kann man es auch einfach so machen, wie man möchte.
Genau. Gerade kürzlich, als bekannt wurde, Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin der Grünen, da wurde in einigen Medien drüber diskutiert, kann eine zweifache Mutter Kanzlerin werden? Hat sie diese Diskussion geärgert?
Nee, ich habe gedacht so, wie gut, dass eine zweifache Mutter endlich mal für eine solche Position zur Wahl steht, damit sie beweisen kann, dass eine zweifache Mutter das kann. Denn uns fehlt ja total das Role Model. Und das ist auch das, was mich an Politik so abschreckt. Ist die wirklich familienkompatibel? Denn die Spitzenpolitiker sind entweder Männer mit Kindern oder Frauen ohne Kinder. Und diesen Beweis zu erbringen, den finde ich so wichtig. Und hoffentlich, wenn sie es wird, macht sie dann Dinge anders und sagt, okay, ich kann nicht hier die halbe Nacht durchverhandeln, ich muss mal 2 Stunden nach Hause oder ich brauche andere Routinen, als hier bisher vielleicht herrschten. Aber das ist für mich die neue Zeit, dass wir uns, egal ob das jetzt Annalena Baerbock ist oder ein Mann, der seine Kinder sehen möchte, dass wir diese Modelle nicht abtun als Gedöns, wie Schröder sie damals bezeichnet hat, sondern sagen, die gehören zum modernen Leben dazu.
Sie kämpfen ja insgesamt dafür, dass Muttersein und Berufstätigkeit in Einklang zu bringen ist, auch in Vorstandsetagen, und haben im März einen sensationellen Erfolg gefeiert für ihre Initiative Stay on Board. Da haben Sie für die Möglichkeit gekämpft, dass Frauen auch in Vorstandsetagen Kinder kriegen dürfen und in Elternzeit gehen dürfen. Ich war ganz überrascht, dass das bislang nicht möglich war.
Natürlich kann man mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass man eine Weile geht, aber man haftet während der Zeit weiter, man ist weiterhin im Handelsregister eingetragen, man muss weiterhin alle Unterschriften leisten. Und da gab es eben letztes Jahr einen sehr prägnanten Fall, dass eine Vorständin eines börsennotierten Unternehmens, Delia Lachance von Westwing, wirklich ihr Mandat niederlegen musste, weil sie Elternzeit nehmen wollte. Und da habe ich einfach genauso wie bei diesem Thema, kann eine Mutter Kanzlerin oder so sein, gedacht, es ist jetzt vielleicht einfach Zeit, Dinge, die seit 100 Jahren im deutschen Aktienrecht festgeschrieben sind, mal zu überprüfen, ob die eigentlich noch passen. Und für mich passt es nicht, dass man als Vorstand oder Vorständin immer funktionieren muss, bei akuter Krankheit wie bei Tina Müller von Douglas letztes Jahr keine Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe offiziell raus, ich hafte für eine Weile nicht, dann komme ich wieder. Und das ist der Kern dieser Initiative, und umso mehr hat es mich gefreut, dass das Bundesjustizministerium jetzt den Gesetzesentwurf vorbereitet, der bald in den Bundestag gehen soll, und wir es dann innerhalb eines Jahres geschafft hätten, das Aktienrecht zu ändern.
Das ist eine wahnsinnig kurze Zeit für so einen Entwurf. Hat Sie das gewundert?
Total, weil jeder hat vorher gesagt, das steht nicht im Koalitionsvertrag, das kommt von der Seitenlinie. Was mich dann gewundert hat, also erstens, dass es so schnell ging und zweitens, dass es so parteiübergreifenden Zuspruch bekommen hat. Also die CDU, besonders die Grünen, die FDP, aber auch die SPD haben sich alle stark gemacht für dieses Thema. Und das ist das, wo ich dann als Bürgerin so denke, Mann, macht das doch mal öfter so, dass ihr mehr um die Sache ringt, aber dann auch fein damit seid, wenn ihr alle damit einverstanden seid und nicht diese Lagerbildung betreibt aus, wenn die CDU das irgendwie voranbringt, dann sind wir automatisch dagegen, oder wenn die Grünen das mögen, dann kann das ja nicht gut sein. Das zermürbt einen so beim Zuschauen oder Zuhören als Bürger.
Und es hat Ihnen ja als Bürgerin auch gezeigt, hey, wenn ich mich für was einsetze, dann kann ich was bewirken, auch wenn ich keine Berufspolitikerin bin.
Absolut. Und das ist etwas, was einen wirklich bestärkt, dass Demokratie nicht nur ist, alle 4 oder 5 Jahre wählen gehen und dazwischen den Politikern zurufen, dass man es eigentlich anders machen würde, sondern wirklich sagen, was würde man denn anders machen? Das mit Hand und Fuß einmal durchdenken und dann Richtung Politik schieben. So, und dieses Zeitalter der Petitionen, der Hashtags, das ist eben auch ein sehr kraftvolles, weil man eben eigene Gedanken sehr gut in den Medien platzieren kann und nicht mehr Politikerin sein muss, um das zu tun.
Sie sind ja eine Frau, die sich schon immer stark engagiert hat, beruflich und gesellschaftlich. Sie hatten schon mal gedacht, ich mache eine Auszeit. Das war im Winter letzten Jahres, 2019/20. Dann kam Corona und Schluss war es mit der Auszeit. Die Kinder saßen im Homeschooling und da haben sie gesagt, okay, da kann ich helfen, nicht nur meinen Kindern, sondern allen Eltern, Kindern und auch Lehrern, die jetzt komplett überfordert zu Hause sitzen. Sie haben eine Website aufgelegt, die 100.000-fach aufgerufen wurden, haben vielen beim Homeschooling damit geholfen. Sie hatten sich vorher schon mit ihrem Verein Digitale Bildung für alle, ja, für breite digitale Bildung engagiert. Als es dann konkret ums Homeschooling ging, waren Sie trotzdem noch überrascht, wie rückständig wir da sind in Deutschland?
Ich war nicht überrascht, denn ich habe mich ja seit 5, 6 Jahren mit diesem Thema schon intensiv beschäftigt und ich wusste schon in dem Jahr vor Corona, da war der Digitalpakt ja auch schon in aller Munde und es wurde gerungen, ob die Länder das jetzt wirklich wollen, dass der Bund ihnen Geld gibt. Und man dachte immer so, was ist denn euer Problem? Also es ist unser Land, woher das Geld dafür kommt, ist mir fast egal. Wichtig ist mir, dass wir bei diesem Thema jetzt mal vorankommen. Aber diesen Konsens gab es vor Corona nicht so richtig. Und mit Corona wurde natürlich dann alles endlich mal verprobt, worüber wir seit Jahren geredet haben. Aber natürlich so über Nacht und ad hoc, dass viele damit überfordert waren, Eltern wie Schüler wie Lehrer. Und da war meine Idee eben mit dieser Homeschooling-Corona-Seite insofern Abhilfe zu schaffen, als dass ich erstmal Transparenz darüber gebe, was es eigentlich gibt und natürlich auch so ein bisschen ermutige, dass man eben auch in der digitalen Welt sehr gute Lerninhalte findet, sehr gute Plattformen nutzen kann, um miteinander zu kommunizieren und wir uns das jetzt einfach trauen müssen, weil wir auch jetzt gerade keine andere Wahl haben.
Am Anfang lief es in vielen Schulen noch nicht so glatt, also in der Schule meiner Kinder auch. Inzwischen habe ich das Gefühl, läuft es deutlich besser. Es scheint aber nicht überall zu sein. Es gab ja vor kurzem eine Studie des IFO, des Münchner IFO-Instituts, dass die Schüler nach wie vor 3 Stunden weniger Unterricht pro Tag haben als vor Corona. Und jeder dritte Schüler nur einmal pro Woche Videokontakt mit seinem Lehrer. Woran hapert es in Ihren Augen vor allem?
Also da bei dieser konkreten Studie und den Hintergründen hakt es genau an 2 Sachen. Das eine ist das Internet in den Schulen. Ich habe sehr viele Schulen besucht und da können 2 Lehrer parallel Videokonferenz im gesamten Schulgebäude machen und dann reicht die Bandbreite nicht für mehr. Und dann sind die Server überlastet. Das heißt, dann kann eben nur die 5. und die 7. Klasse in der einen Stunde und dann kommt mal die 8. und die 10. und so weiter. Das ist der eine Grund. Und der zweite ist, die meisten Lehrkräfte haben, also noch gar nicht von staatlicher Seite, aber eben auch noch nicht privat angeschafft, ein Gerät. Und ich habe viele erlebt, die sich das jetzt selber gekauft haben in Corona-Zeiten, weil sie gesagt haben, ich muss ja mit meinen Schülern in Kontakt bleiben. Aber bei vielen ist das eben auch nicht vorhanden. Und die können weiterhin E-Mails verschicken, aber die können eben keine Videokonferenzen machen. Und das ist deswegen auch noch 13 Monate nach Start der Pandemie das größte Problem, dass ganz viele Kinder zu Hause sitzen, weder Videokonferenz haben, noch Eltern, die ihnen helfen können und wo eigentlich eher ein Entlernen stattfindet, weil man den Tag irgendwie rumbringen muss, aber keiner wirklich da ist, um einem den Lernstoff beizubringen.
Aber können Sie denn erklären, wie das in einem Industrieland wie Deutschland möglich ist, dass man es in 13 Monaten nicht auf die Reihe kriegt?
Ich muss leider sagen, das liegt an unserem Föderalismus. Also wir haben 16 Mal alles lösen wollen. Wir haben 16 Mal eine Schulcloud uns überlegt oder welche wir nutzen. Wir haben unterschiedliche Datenschutzregeln. Wir haben noch nicht mal einheitlich festgelegt, welche Geräte für Lehrer und Lehrerinnen anbietbar sind. Jedes Land schafft seine eigenen Regeln und sogar jede Kommune, jeder Schulträger. Also es ist ein so kleinteiliges System, wo so viele Zuständigkeiten aufeinanderprallen, dass es nicht mehr handlungsfähig ist. Und in einer solchen Krise, wo es schnell gehen muss, wo man pragmatische Lösungen fassen muss und wo man einfach auch mal den Mut haben muss zu sagen, so, entweder, wenn die Kinder in der Schule sind, haben wir jetzt gerade da über den Winter Raumlüfter und Masken und Tests oder wenn sie zu Hause sind, haben wir Möglichkeiten, Videokonferenzen mit ihnen zu machen. Und das ist jetzt mal oberste Priorität, denn wir reden über 10 Millionen Kinder in diesem Land. Das ist unsere Zukunft und die haben wir in der Corona-Zeit so vernachlässigt wie nichts anderes.
Das heißt, Schule nach Corona wäre für Sie eine Schule, die zentral gesteuert würde ohne dass die Bundesländer so viel mitmischen können?
Nee, das hängt komplett davon ab, was es ist. Also bei Lerninhalten, bei Lehrerfortbildung, bei was steht im Curriculum, wie gehe ich auch auf das Umfeld der jeweiligen Bundesländer auch im Unterricht ein? Also dieses sich in seiner Umgebung auch bewegen. Der eine in Schleswig-Holstein ist das vielleicht ein anderer Unterricht als in Bayern. Das kann alles weiterhin dezentral und Ländersache bleiben. Aber Infrastrukturprojekte, das heißt, eine Plattform, auf der ist, welche Lerninhalte, Clouds, Plattformen gibt es, welche sind erlaubt, welche sind DSGVO-konform. Lehrergeräte, eine Schulcloud-Konfiguration, all diese Sachen, die dann besser werden, wenn man sie einfach einmal zentral macht und dann in die Fläche ausrollt und nicht andersrum, die sollten aus meiner Sicht zentral gemacht werden.
Sie haben sich darüber Gedanken gemacht, nicht alleine, sondern mit ganz vielen anderen zusammen. Sie haben ein Schulhackathon veranstaltet mit 6000 Teilnehmern, Wir für Schüler, so eine Art Brainstorming. Wie sollte denn die Schule der Zukunft generell aussehen?
Also um es ganz plakativ zu sagen und nicht zu weit auszuholen, wir sollten den Kindern in der Schule von morgen weniger den Weg und mehr das Ziel vorgeben. Das heißt, egal in welchem Unterricht oder egal bei welchem Lerninhalt zu sagen, das ist das Problem oder da wollen wir hin und jetzt geben wir dir die Möglichkeit, deinen Weg dahin zu suchen. Und ob du also beim Thema Referat über Ozeane einen Film drehst, einen Podcast aufnimmst, eine Präsentation machst oder ob du eine Collage bastelst oder einen Aufsatz auf Papier schreibst und ihn vorne vorträgst. Das darfst du selber wählen. Wir geben dir aber alle Möglichkeiten, diese vier Wege zu gehen. Denn es gibt eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, die sagt, dass 65% der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Und wenn das so ist, dann wird die Wissensvermittlung nicht unseren Kindern den Weg in die Zukunft leiten, sondern dass wir ihnen beibringen, selber nachzudenken, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Werkzeuge zu nutzen und das Ziel irgendwie selber zu erreichen.
Wie die deutsche Schule in Zukunft aussehen könnte, haben Sie in dem Bestseller Das neue Land geschrieben. Sie sagen aber, es muss insgesamt was passieren, sonst werden wir Naherholungsgebiet für Chinesen und verlieren unsere Wirtschaftskraft. Wo wird für Sie die geringe Zukunftsorientierung Deutschlands am meisten sichtbar?
Also da wir über die digitale Infrastruktur der Schulen schon geredet haben, in der digitalen Verwaltung. Denn ein funktionierender Staat kann nur dann auch das Fundament für die Zukunft sein, für Unternehmen, die im digitalen Bereich gegründet werden, für sämtliche Prozesse, die ein Land sozusagen zukunftsfähig und schnell machen, wenn die Verwaltung mitwächst mit diesen Themen. Und wir haben einfach in der Verwaltung noch so einen Rückstau. Bis Corona wurde alles in den Ministerien mit Faxen gemacht. Die haben wir jetzt in Corona erst abgeschafft und gesagt, okay, vielleicht wechseln wir mal auf E-Mail. Wir haben bisher mit unterschiedlich farbigen Stiften auf Unterlagen in den Ministerien unterschrieben, damit man sah, wer hat diese Akte jetzt schon gelesen und sie mit Aktenschiebern über die Flure geschoben. Im Zeitalter, wo man digitale Textbearbeitung machen kann und jeder kann in einem digitalen Dokument seinen Kommentar geben. So, und digitale Verwaltung ist für mich ein großer Rückstaubereich, aber ein anderer ist eben auch das ganze Thema Chancengerechtigkeit. Wenn wir ein Deutschland bleiben wollen, was die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, aus der Innovation kommt, die sich mit den zukünftigen Entwicklungen beschäftigt, dann müssen alle in der Lage sein, da mitmachen zu können. Und wir bilden unsere Bürger und Bürgerinnen zu wenig dafür aus. Es gibt keine digitalen Volkshochschulen, wo ich all das lernen kann. Und wir bilden auch zu wenig für Unternehmertum, für Innovation, Digitalisierung aus, haben jetzt schon laut Bitkom eine Lücke von über 100.000 fehlenden IT-Fachkräften und schaffen es aber auch nicht, sie zuwandern zu lassen. Und da brauchen wir eine Antwort, denn sonst wird die Innovation und die Zukunft woanders entwickelt.
Wie erklären sich, dass andere Länder da weiter sind und wir so hinterher trotteln?
Wir haben Angst vorm Risiko. Das heißt, wenn andere Länder, ob das jetzt Shenzhen in China ist oder Silicon Valley, sogenannte Modellregionen beschließen, wo sie sagen, hier kann jetzt experimentiert werden, hier kann jetzt mit Daten geforscht werden, große KI-Entwicklungen entwickelt werden, weil wir hier den Datenschutz außer Kraft setzen, nicht was die persönlichen Daten angeht, aber was zum Beispiel Mobilitätsdaten, Geodaten angeht, Verkehrsdaten. Das machen die besser und sie trauen sich, mehr Risiko einzugehen. Das heißt, in ganz vielen Ländern geht der Staat über das Rentensystem hauptsächlich mit ins Risiko, investiert in Unternehmen, investiert in die Aktienmärkte, die ja auch wiederum Unternehmen in den jeweiligen Ländern sind. Und wir tun uns wahnsinnig schwer damit, Risiko zu finanzieren. Wir haben viel weniger Venture Capital als die Amerikaner oder die Chinesen. Wir beäugen immer noch diese Startup-Szene so ein bisschen aus. Verdienen die denn schon Geld? Ist das denn wirklich, hat das Hand und Fuß oder gibt es die vielleicht morgen auch alle nicht mehr wie damals in der New Economy? Und da müssen wir uns jetzt mal einen Ruck geben, denn die Zukunft wird nur dann funktionieren, wenn wir eben auch sagen, wir probieren sie mal aus, machen vielleicht Fehler und probieren es nochmal, nicht wenn wir versuchen, sie immer nur nachzumachen.
Sie plädieren auch für eine neue Art von Unternehmen, das nachhaltig arbeitet. Wie sehe so ein nachhaltiges Unternehmertum für Sie aus?
Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wir haben dieses riesen Jahrhundertprojekt, kann man sagen, Klimawende vor uns. Und das wird nur gelingen, wenn wir alle mitmachen. Und das eine ist, dass jeder Einzelne sich fragt, was kann er beitragen. Das andere ist aber, dass Unternehmer und Unternehmen, die gegründet werden, von Anfang an sagen, wir meinen Klimaschutz nicht nur ernst, indem wir einmal im Jahr vielleicht unseren CO2-Footprint neutralisieren, sondern wir wollen viel aktiver das Thema angehen. Und die N-GmbH, die nachhaltige GmbH, die ich mir ausgedacht habe, zeigt, von Anfang an muss ich drei Sachen erfüllen. Erstens, ich muss aktiv CO2 reduzieren jedes Jahr und das in einem Nachhaltigkeitsbericht festhalten. Das heißt, es reicht nicht, einmal nur meinen Footprint zu erheben. Es muss jedes Jahr weniger werden. Zweitens, ich muss die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Unternehmen beteiligen mit mindestens 15%, weil das eben auch zeigt, dass nachhaltig auch ist, dass es auf viele Schultern verteilt ist, dass viele sich mitverantwortlich fühlen, davon profitieren, gute Entscheidungen treffen, weil sie das Gefühl haben, das ist auch mein Unternehmen. Und drittens ein festes Spendenvolumen pro Jahr an soziale Unternehmen, an Non-Profit-Organisationen im Bereich Klimaschutz geht. Und das macht zum Beispiel Patagonia ganz toll vor. Die spenden 1% ihres jährlichen Umsatzes und das sind riesengroße Summen. Und mit denen kann man sehr viel bewegen und trotzdem gleichzeitig noch Gewinn erwirtschaften und das Unternehmen wachsen lassen.
Und Sie glauben nicht, dass es viele abschrecken würde, weil Sie sagen, boah, wenn ich so und so viel spenden muss und dann meinen Mitarbeitern noch 15% abgeben muss, da bleibt ja viel weniger für mich übrig.
Nee, ich glaube, dass es erstens von Anfang an ein Signal an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man einstellt, sendet. Ich trete hier an, nicht nur für ein hoffentlich erfolgreiches Unternehmen und meinen persönlichen Wohlstand, sondern eben auch für diese Themen. Und das ist ein Grund, warum man irgendwo anfangen möchte. Der Hauptbottleneck der Zukunft, also der Hauptengpass wird sein, die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Denn da haben wir sozusagen komplett weniger Angebot als auf der Nachfrageseite. So, und wenn ich damit erstmal die besseren Mitarbeiter bekomme, weil sie sagen, das ist ein Unternehmen, wo ich lieber arbeiten möchte, ist das ein großer Faktor. Der zweite ist, dass man es Kunden gegenüber ausstrahlt. Auch die gucken immer mehr darauf, was sie kaufen und bei wem. Und das dritte ist, das habe ich auch gesagt, die N-GmbH soll einerseits rein online verwaltet und gegründet werden können. Ich spare mir also ganz viel Bürokratie. Und zum anderen sollen Investments in die N-GmbH incentiviert werden, dass Investoren also einen Vorteil haben, wenn sie in N-GmbHs investieren, sodass diese dann auch in der Lage sind, mehr Geld zu bekommen. So, und das macht es dann doch wieder attraktiv, dass man denkt, naja, wenn ich bessere Finanzierung habe, mehr Mitarbeiterinnen bekomme, den Kunden gegenüber das ausstrahle und das alles online verwalten kann, dann nehme ich in Anführungsstrichen vielleicht auch in Kauf, dass ich mich auch mehr engagieren muss, weil ich das von Anfang an so festgeschrieben habe.
Oder halt ein größeres Risiko eingehen muss, als wenn ich irgendwo eine Festanstellung habe. Ihnen selbst ist das Unternehmertum quasi in die Wiege gelegt. Sie stammen aus einer Bielefelder Textildynastie. Ihr Vater hat das Unternehmen, das 300 Jahre alt ist, in der 9. Generation geleitet. Ihre Mutter war ebenfalls selbstständig. Wie sehr war diese Firma in Ihrer Kindheit ständig präsent zu Hause?
Also ich glaube, als Kind von Familienunternehmern wächst man von Anfang an mit diesem Unternehmen auf. Also mein Großvater, der damals noch lebte, als ich geboren wurde, auch noch lange danach, der war auch noch im Unternehmen tätig. Das heißt, das Unternehmen ist irgendwie überall. Man redet ständig drüber. Meine Schwester und ich fuhren Samstag immer mit meinem Vater ins Büro und verteilten die Post auf den Schreibtischen. Also man ist total involviert. Man leidet mit, man freut sich mit. Man kann sich dem aber auch nicht wirklich entziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen entscheidend. Die einen schreckt es, glaube ich, wirklich ab, wenn sie so aufwachsen, weil sie sagen, gibt's auch noch ein anderes Thema? Können wir auch mal über irgendwas anderes reden? Und für den anderen, so wie für mich, war es faszinierend zu sehen, wie man jeden Tag neu überlegt, wie man neue Märkte angehen kann, neue Produkte erschaffen kann, wie man nie fertig ist, wie da immer diese Energie und Leidenschaft da ist, zu sagen, wir wollen nicht, dass das jetzt in der 9. Generation zu Ende geht, das muss doch noch in die 10. Generation zu schaffen sein. So und so stelle ich mir vor, dass das seit 1722 war, dass in jeder Generation die jeweiligen wieder überlegt haben, wie kriege ich das jetzt über die nächsten 30 Jahre? Und das fasziniert mich einfach, wenn Unternehmertum so langfristig ist und gleichzeitig du immer wieder so scharf nachdenken musst, wie es noch weiter funktionieren kann.
Und trotzdem haben sie für sich gesagt, ich will das Unternehmen nicht übernehmen. Warum nicht?
Das war eigentlich von Anfang an noch nicht klar. Also ich habe so, bis ich 25, 30 war, immer gedacht, wahrscheinlich werde ich da auch irgendwann einsteigen und arbeiten. Und dann habe ich aber so gemerkt, als ich da meine ersten Schritte in der digitalen Welt gegangen bin, 2007 bei einem Online-Unternehmen angefangen habe, eigentlich möchte ich nicht das Leben nachleben meiner Eltern, nach Bielefeld ziehen, den gleichen Job wie mein Vater machen, eigentlich schon es total erwartbar haben, was die nächsten 30, 40 Jahre passiert. Auf der anderen Seite natürlich da auch dem Ganzen eine neue Richtung geben können. Sondern ich habe irgendwie gedacht, wie toll wäre es, wenn ich meinen eigenen unternehmerischen Weg gehe und beim Familienunternehmen ja trotzdem verbunden bin darüber, dass ich Gesellschafterin bin, im Beirat sitze und da meine guten Ideen einbringen kann. Und dass das möglich ist heute, ist ein großer Fortschritt. Denn mein Vater hatte noch viel weniger Wahlrecht. Da war es viel weniger gern gesehen, dass man sich außerhalb des Unternehmens selbstständig machte. Und das empfinde ich als einen großen Luxus, dass ich heute beides sein darf, Familienunternehmerin und Gründerin.
Sie haben ursprünglich mal mit einer anderen Geschäftsidee angefangen, bevor Sie in den Digitalbereich gegangen sind. Sie wollten mit einer Freundin nach amerikanischem Vorbild eine Salatbarkette aufziehen. Das ging aber in die Hose, weil Sie keine passenden Immobilien dafür gefunden haben. Wie lang hat es gedauert, bis Sie gemerkt haben, Mist, das wird nichts mehr, ich muss den Traum aufgeben?
Wir haben uns ein Jahr gegeben ab Start, weil ich schon immer jemand war, der klar auch festlegt, wann er aufhört, Dinge zu tun. Ich habe immer so mitgekriegt, wie Menschen so ihre Doktorarbeit im 7. Jahr schreiben und es traut sich schon gar keiner mehr zu fragen, wie es denn läuft. Und das wollte ich einfach verhindern, dass ich mich in einer Sache so verliere. Und deswegen haben wir uns von Anfang an ein Jahr gegeben und gesagt, wenn wir nach einem Jahr keinen ersten Laden eröffnet haben, hören wir auf, egal wie nah wir dem Ziel sind. Und wir haben aber, als wir das festgelegt haben, nicht wirklich gedacht, dass es passiert. Und dann war Anfang Dezember, wir hatten im Januar angefangen und es war einfach klar, das wird nichts mehr. Und dann loszulassen, dann zu sagen, du hast eigentlich die Erwartungen enttäuscht, du hast Geld von Investoren ausgegeben und nicht zurückverdient, du hast dein Erspartes da reingesteckt und du bist keinen Schritt weiter, denkst du in dem Moment. Du denkst ja nicht, oh, jetzt habe ich hier fürs Leben gelernt, sondern du hast das Gefühl, das war total, ja, einfach für nichts gut dieses Jahr. So sich das einzugestehen, das war hart. Und im Nachhinein denke ich, war es natürlich so wichtig. Aber als es passierte, fühlt es sich erstmal nicht gut an zu scheitern. Da fühlt es sich nicht so an, dass man denkt, super, ich fange gleich wieder an und ja, steh auf Mädchen, aufstehen, weiter geht's. Da liegt man erstmal am Boden und muss seine Wunden lecken.
Aber im Nachhinein haben Sie gesehen, ich habe das gebraucht, um mich richtig frei zu fühlen. Inwiefern?
Wenn man, und das ist wieder das Familienunternehmer-Ding, von Anfang an in so ein Unternehmen reinwächst, dann sind die Erwartungen auch wahnsinnig hoch. Man ist gut in der Schule, aber das ist auch selbstverständlich. Man studiert in St. Gallen, aber das ist auch Teil des Plans gewesen. Man versucht eigentlich die ganze Zeit immer das Umfeld sozusagen zu befrieden und zu sagen, so habe ich auch gemacht, habe ich auch gemacht. Aber das ist natürlich nicht ein sehr freier Weg, weil man ihn natürlich irgendwo auch für sich selbst geht, aber auch eben viel für andere. Und in dem Moment, wo das Unternehmen scheiterte, hatte ich mal einmal die Erwartung enttäuscht. Es war mal einmal nicht geradlinig gewesen. Es war kein roter Faden mehr da, aus was macht sie jetzt als nächstes? Nach einer Salatbar und davor bei einer Rückversicherung. Da gibt's jetzt nicht das natürliche nächste Element. Und das hat mir plötzlich die Freiheit gegeben zu sagen, na, wenn ich jetzt sowieso nicht mehr gerade auf einem Weg laufe, den mal irgendwer für mich erdacht hat, dann kann ich ja auch mal rechts und links gucken, ob es vielleicht noch Sachen gibt, die mir mehr Spaß machen, als jetzt wieder auf diesen vermeintlich richtigen Weg zurückzufinden. Und das war der Moment, wo ich Richtung Digitalszene abgebogen bin und wahrscheinlich auch der, wo ich dann gesagt habe, Mensch, so ein eigenes Leben, was ich selber gehe, wo ich selber was aufbaue, das hat doch eigentlich auch schon was.
Sie haben 2012 mit einem Partner Fox and Sheep gegründet, zu Deutsch Fuchs und Schaf. Das ist heute eine der größten Entwicklungen für qualitativ hochwertige Kinder-Apps. Wie sind Sie damals auf die Geschäftsidee gekommen?
Das iPad war gerade auf den Markt gekommen. Meine Kinder waren 1 und 3. Und ich habe mich einfach gefragt, das ist ein Gerät, was Kinder viel nutzen werden, weil es so einfach und intuitiv ist. Aber es gibt nicht wirklich guten Content, wo ich jetzt als Mutter oder Vater sage, da lasse ich sie gerne mitspielen. Und das war die Idee zu Fox and Sheep. Und wir haben es eben bewusst auch nicht Fuchs und Schaf genannt, weil wir von Anfang an das weltweit machen wollten. Also sind direkt in 16 Ländern gestartet, was im App Store einfach ist, weil Apple sozusagen die Plattform eingibt und man muss nur die Apps internationalisieren, also in verschiedene Sprachen übersetzen. Man muss aber keine Betriebsstätte in dem jeweiligen Land haben zum Beispiel. So, und so sind wir gestartet und dann sind wir ehrlich gesagt vom Erfolg überrannt worden, weil wir mit einer ersten App 1 Million Downloads geschafft haben nach einem Jahr und dann hatten wir eben nach 3 Jahren 20 Millionen Downloads von allen weiteren Apps, die wir dann entwickelt hatten. Und dann hat man einfach gemerkt, wow, das ist ein Riesenmarkt, um den kümmern sich noch nicht so viele. Wie gut, dass wir da so früh dabei sind.
Sie haben dann noch die Haber Digitalwerkstatt gegründet, um Kindern spielerischen Technologieverständnis zu vermitteln. Haben das dann aber alles 2019 verkauft und mit Mirjam Meckel zusammen ADA gegründet, eine Firma, die digitale Weiterbildung für Erwachsene anbietet. Für wen ist das gedacht?
Das ist gedacht für Menschen in mittelständischen Unternehmen, in Großkonzernen, die alle die digitale Transformation mitmachen werden, ob in gestaltender Position oder weil sie in dieses digitale Zeitalter reingeführt werden und denen aber eigentlich die Ausbildung dafür fehlt. Denn vielleicht liegt deren Studium schon 20 Jahre zurück, vielleicht haben sie auch was ganz anderes studiert und trotzdem braucht jeder eine Art Grundhandwerkszeug, um noch mitzukommen. Auch bei den Diskussionen brauchen wir eine europäische Cloud. Was steckt eigentlich wirklich hinter Datenschutz und einer Open-Data-Strategie? Heißt das, dass ich meine privaten Daten jetzt an der Litfaßsäule abgebe oder heißt das vielleicht, dass wir Mobilitätsdaten, Wetterdaten teilen, damit darauf große neue Anwendungen wie zum Beispiel autonomes Fahren oder so entwickelt werden können? Und all diese Aufklärung, wenn man so will, ist aus meiner Sicht wichtig, auch damit eine Demokratie weiter funktioniert. Weil wenn immer weniger Menschen von den Themen, über die wir jetzt aber reden und entscheiden müssen, Ahnung haben, dann wird man sich zum Teil aus Unkenntnis abwenden und sagen, das macht mir Angst, was da kommt. Ich verstehe das alles nicht mehr, das geht mir zu schnell. Und dem entgegenzuwirken, da gibt es eigentlich nur Bildung. Und deswegen hat mich diese Gründung so fasziniert, einfach weil das aus meiner Sicht die große Weichenstellung für die Zukunft ist, dass wir alle Menschen mitnehmen.
Lassen Sie uns ganz am Ende der Sendung noch über zwei spannende Verwandte von Ihnen sprechen. Sie sind nämlich mit zwei ehemaligen Bundespräsidenten verwandt, einmal mit Gustav Heinemann und einmal mit Johannes Rau. Gustav Heinemann war Ihr Urgroßvater. Er ist vor Ihrer Geburt gestorben, also Sie haben ihn nicht mehr persönlich kennengelernt. Trotzdem wurde die Erinnerung an ihn, nehme ich mal an, in Ihrer Familie auch lebendig gehalten. Was ist es, was Sie von ihm gehört haben, was Sie am meisten beeindruckt hat?
Also der war total präsent in unserer Familie, weil meine Großmutter, seine Tochter von Anfang an alles über ihn mit uns geteilt hat. Also ob das Briefmarken waren, auf denen er zu sehen war, da kriegten wir also Briefmarkenalben, die wir mit ihr sortiert haben. Ob das Reden waren, die wir uns angehört haben oder durchgelesen haben. Orden, die er bekommen hat, die wir natürlich total faszinierend als Kinder fanden. Aber was mich besonders fasziniert hat, auch als ich dann älter wurde und mehr über ihn gelernt habe, war diese Selbsttreue, die er hatte. Der hat einfach sich immer der Sache verschrieben und nicht der Ideologie. Das heißt, er hat Parteien gewechselt von CDU zu SPD. Er hat immer geguckt, wo sind die Menschen, mit denen ich Themen voranbringen kann, aber nicht, wo sind die Parteigrenzen.
Der wenigen Menschen, der in 5 verschiedenen Parteien waren.
Eben, also ich meine, das ist ja undenkbar heute. Auch nur ein Parteiwechsel wäre schon irgendwie wochenlang Schlagzeile. Und das zeigt mir aber so sehr, dass er eben Politik noch verstanden hat, als lass uns um die beste Lösung ringen, lass uns die Köpfe aufmachen und mit den Menschen sprechen und nicht von Anfang an sie in Schubladen einsortieren. Das ist das, was mich an ihm am meisten beeindruckt.
Johannes Rau, lange Jahre Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, später ebenfalls Bundespräsident, war Ihr Onkel. Wie eng war da die Beziehung?
Die war sehr eng. Johannes war sozusagen präsent, seit ich auf der Welt war und war Ministerpräsident des Bundeslandes, in dem ich aufgewachsen bin, Nordrhein-Westfalen. Wir haben viele Urlaube zusammen verbracht, sind eine große Familie, die immer sehr zusammengehalten hat. Meine Cousinen und Cousins sind bis heute die Paten meiner Kinder und wir sind ganz eng. Wir durften ihn auf so vielen Reisen begleiten oder bei Empfängen oder in Urlauben. Und was mich so begeistert hat an ihm war, wie nahbar er war. Er blieb überall stehen. Er hatte für jeden ein Ohr. Er hat mit dem geredet, mit dem Skat gespielt, danach gefragt. Und ich daneben dachte immer so, puh, jetzt wir kommen hier keinen Meter weiter, ja, jetzt gehen wir wieder einen Meter und jetzt bleiben wir wieder stehen und wann sozusagen sagt er mal, so jetzt reicht's aber auch mal oder so. Und das hat er einfach nie gesagt. Er hat nie gesagt, jetzt reicht's aber auch mal. Es hat ihn immer total interessiert, was die Bürger und Bürgerinnen ihm erzählen wollten.
Was hätten denn die beiden Bundespräsidenten ihrer Familie dazu gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass sie in ihrem Buch über das künftige Deutschland nach Corona dafür plädiert hätten, dass ein Drittel der Berufspolitiker ausgetauscht werden gegen Leute von außen, die mit anderer Lebenserfahrung in die Politik reingehen und auf Zeit dort ihre Ideen einbringen?
Also es gibt große Zitate von beiden, dass sie genau das gewollt haben, dass sie erstens gesagt haben, sich von der Wiege bis zur Bahre einer Partei zu verschreiben, kann nicht der richtige Weg sein, dass sie gesagt haben, Politik darf nicht nur von Politikern gemacht werden, da müssen wir auch Menschen von außen einbinden. Also ich glaube, sie wären da große Freunde von gewesen, denn noch mehr als zu der Zeit, als die beiden Politiker waren, gilt ja heute, dass wir einfach Themen haben wie Digitalisierung, die eben die Menschen, die heute im Bundestag sitzen, auch zum kleinsten Teil in ihrer Schulzeit oder in ihrer Ausbildung gelernt haben und miterlebt haben. Die haben danach auch keine Startups gegründet. Die haben diese digitale Welt selber noch gar nicht wirklich erfahren. Da sind wir wieder bei den Faxministerien. Also die hat noch nicht mal in ihrem Berufsalltag bisher eine Rolle gespielt. Warum sollen die jetzt in der Lage sein, die besten Antworten auf die Zukunft zu finden? Und dieses Mischen aus irgendwie Fähigkeiten, das halte ich für total wichtig.
Sie plädieren in Ihrem Buch dafür, dass es nach der Wahl in Deutschland auf jeden Fall ein eigenes Zukunfts- oder Digitalministerium geben muss. Wieso halten Sie das für so wichtig?
Es muss an einem Ort Zuständigkeit, Budget und Kompetenz bei dem Thema zusammenlaufen. Und das ist nicht der Fall. Wir haben es in ganz vielen Ministerien mitgedacht, aber keins ist federführend verantwortlich. Und das führt eben dazu, dass wir ganz große Sachen wie, gibt es jetzt eine europäische Cloud? Wie sieht ein europäischer Datenschutz aus? Wie machen wir das Thema digitale Verwaltung? Wie zünden wir den Turbo bei digitaler Infrastruktur an den Schulen? Zu kleinteilig gedacht wird, statt an einem Ort richtig durchdacht zu werden und dann in die Fläche gebracht zu werden. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Ich glaube, wenn wir das einmal einführen, wir werden es nie wieder abschaffen.
Und die Ministerin könnte Verena Pauster heißen, auch wenn sie noch parteilos ist, oder könnten sich das überhaupt nicht vorstellen für sich?
Also das wäre a first. Ich glaube, es gab einmal unter Gerd Schröder Jo Stollmann, der ist, glaube ich, 3 Monate hat der es ausgehalten als Minister von der Seitenlinie. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Kickstart. Keine Ahnung, ob der geht. Vielleicht bei einem neuen Ministerium einfacher als bei einem bestehenden, weil man eben die Strukturen noch nicht so gut kennen muss. Aber es geht gar nicht so sehr darum, dass ich das fordere, um zu sagen, und jetzt macht mich zur Digitalministerin, sondern es geht mir nur darum, lass uns bitte da jetzt aber einen Minister oder Ministerin setzen, die von dem Thema wirklich was versteht. Denn häufig werden ja Politiker und Politikerinnen dann in den Verhandlungen irgendwo auf ein Ministerium gesetzt und haben eigentlich bis gestern was ganz anderes gemacht. Und ich glaube, das wäre im Bereich Digitalisierung fahrlässig, denn dann verlieren wir wieder so viel Zeit, bis der oder diejenige sich eingearbeitet hat, die richtigen Leute rekrutiert hat, versus wenn jemand kommt, der da einfach schon viel drüber nachgedacht hat, die richtigen Leute kennt und da vielleicht so einen Kickstart in so ein Ministerium reinbringt.
Verena Pauster, egal was kommt, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Genießen Sie den Muttertag mit Ihren Kindern. Ich habe noch ein kleines immaterielles Geschenk für Sie. Für uns ist am Muttertag nämlich in Rheinland-Pfalz der Musiker Peter Kühn unterwegs und überrascht Mütter, die von ihren Kindern heimlich für die Überraschung angemeldet wurden, mit ihrem Lieblingssong live vor der Haustür. Und so ein Ständchen kriegen sie jetzt auch. Ein Song, den sie sehr gerne mögen, ist Beautiful Madness von Michael Patrick Kelly. Was verbinden Sie mit dem Song?
Das ist einfach der Song, den ich mit meinen Kindern bei uns tanze, wenn Freitagabend ist, wenn wir das Gefühl haben, wir haben die Woche geschafft, alle sind zusammen, das Wochenende liegt vor uns, dann drehen wir den über unsere Sonos-Boxen voll auf und tanzen durch die Wohnung und durchs Haus. Also ein Glücksgefühl assoziiere ich damit.
Dann spielt Peter Kühn den Song jetzt für Sie.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.